Deutschlandfunk. Interview der Woche.
Zu Gast im Studio hier in Berlin ist Tino Chrupalla, Co-Parteichef der AfD und seit wenigen Wochen auch Fraktionschef der AfD im Bundestag, dort gemeinsam mit Alice Weidel. Herzlich willkommen, Herr Chrupalla, zu dieser Aufzeichnung am Freitagnachmittag.
Hallo, Frau Lindner.
Diese Woche ist ja wieder geprägt von der Corona-Politik und da passieren im Moment zwei Dinge. Es gibt neue rechtliche Grundlagen für die Pandemiebekämpfung und es gibt auf der anderen Seite neue Höchststände bei den Infektionszahlen. Es gibt Krankenhäuser, die zunehmend volllaufen. Es gibt Verlegungen, die unter anderem auch mit der Luftwaffe der Bundeswehr jetzt diskutiert werden. Und viele Menschen fragen sich an dieser Stelle, wie kommen wir denn da eigentlich raus? Herr Chrupalla, welchen Weg beschreitet die AfD, um diese Pandemie zu bekämpfen? Welche Instrumente und Lösungsansätze haben Sie?
Ja, zu den Lösungsansätzen würde ich gleich kommen. Ich würde erstmal zu den Ursachen natürlich, die man auch nicht wegdiskutieren kann, kommen. Und das habe ich auch am Donnerstag Gesundheitsminister Spahn gefragt, was ist eigentlich das letzte Jahr passiert in Deutschland? Sicherlich haben wir eine hohe Impfquote von 70%. Da muss man sich als erstes fragen, warum wirkt die Impfung nicht so wie erhofft? Das zweite ist, es wurden im gleichen Zeitraum über 4000 Intensivbetten abgebaut, obwohl man wusste, gerade vor dem Winter, dass die Infektionszahlen wieder steigen werden, grippal, aber auch natürlich durch Covid. In meinem Bundesland über 300 Betten, Krankenhäuser wurden sogar geschlossen. Also das sind natürlich auch Dinge, die man einfach auch mal beantworten muss. Warum wurde das eigentlich gemacht?
Herr Chrupalla, ich habe Ihre Rede am Donnerstag auch gehört, die Sie gehalten haben zum Infektionsschutzgesetz. Und ich habe mich gefragt, Sie haben diese Kritik dort ausgebreitet, Sie haben vor allem auch zurückgeblickt. Aber in Ihrer Rede war kein einziges Instrument genannt, wie diese Pandemie bekämpft werden kann. Das heißt, wie diese Situation gelöst werden kann. Deswegen würde ich jetzt gerne meine erste Frage nochmal stellen. Was ist das Rezept der AfD dafür?
Gut, dann haben Sie meine Rede wahrscheinlich nicht ganz so genau verfolgt, weil ich habe durchaus Maßnahmen genannt, die man natürlich auch ergreifen müsste. Also das erste ist sofortige Aufstockung der Intensivbetten. Auch das könnte man tun. Dann habe ich eine Ausbildungsoffensive gefordert, was Pflegepersonal angeht. Also auch für die Zukunft muss da was passieren. Und natürlich auch die finanziellen Anreize für das Kranken- und die Pflegepersonal. Entlastung bürokratischer Auflagen, zum Beispiel auch die Bettenpauschale, die immer noch in einigen Bundesländern nicht gezahlt wird, bringt natürlich auch die Krankenhäuser in finanzielle Engpässe und die muss sofort wieder eingerichtet werden. Also hier müssen die Kapazitäten als erstes wirkungsvoll hochgefahren werden.
Aber wie schnell kann das geschehen? Weil es war ja völlig klar, dass diese 4000 Intensivbetten, das beschreitet ja auch niemand.
Ja, aber es sagt auch niemand, warum das geschehen ist. Also wir reden immer darüber.
Es liegt unter anderem an Personalknappheiten. Es liegt daran, dass es ja nicht nur ein Bett ist, es ist ja jetzt nicht nur ein Möbelstück, was in einem Krankenhaus stehen muss, sondern natürlich geht es ja auch darum, dass dort Pflegepersonal anwesend sein muss und auch Pflegepersonal, was jetzt auch über die vergangenen Monate durchaus Belastungen ausgesetzt, weil Sie haben auch die Vorhaltepauschale angesprochen. Aber das löst ja jetzt nichts kurzfristig. Ich habe ja jetzt darauf hingewiesen, dass man sich ja akut in einer Notlage befindet. Auch Lothar Wieler, der Chef des Robert-Koch-Instituts, hat das gerade an diesem Freitagvormittag nochmal in eindringlichen Worten geschildert. Deswegen an Sie die Frage, wie sollen eigentlich diese Infektionszahlen gesenkt werden? Und ist das überhaupt ein Ziel Ihrer Partei, die Infektionszahlen zu senken?
Also wir müssen mal, Frau Lindner, auch das ist ja schon wieder eine Debatte, Infektionszahlen von Erkrankten und auch von hospitalisierten Personen trennen. Wer infiziert ist, ist noch lange nicht erkrankt. Auch das wird alles in einen Topf geschmissen und wir haben immer gesagt, dass wir uns von den Infektionszahlen trennen und auf die Hospitalisierungszahlen gucken. Genau, und da können wir jetzt darüber reden, wie wir dort in den Krankenhäusern, wie wir das relativ schnell beheben können. Erstens, die Intensivstationen waren auch schon vor Corona am Limit. Auch das muss man wissen. Wie gesagt, noch dazu kommt es erschwerend dazu, dass Betten abgebaut wurden. Jetzt braucht man als Unterstützung zum Beispiel auch die Bundeswehr. Das wird jetzt in einigen Landkreisen auch vorgenommen, dass die Bundeswehr aktiv mit unterstützt und dort das Pflegepersonal entlastet. Und natürlich, man muss auch schauen, wie man weiteres Pflegepersonal schnell akquirieren kann. Ganz klar.
Sie haben auf diesen Unterschied hingewiesen zwischen infizierten Zahlen und dann zwischen hospitalisierten Zahlen. Aber eine Zahl bzw. eine Quote hat ja unter anderem Lothar Wieler auch im Gespräch mit dem sächsischen Ministerpräsidenten Michael Kretschmer von der CDU genannt. Das ist 0,8% aller derjenigen, die jetzt infiziert sind, werden sterben durch diese Infektion. Und bei 50.000 Menschen, die sich pro Tag im Moment in Deutschland infizieren, teilweise sind es ja sogar mehr, sind es mehrere hundert Menschen. Das sind 400, das sind vielleicht auch 500 Menschen, die an dieser Infektion sterben werden. Wie wollen Sie denn darauf eigentlich antworten? Und wie soll dieses Sterben beendet werden, wenn es nach der AfD geht? Welchen Instrumentenkasten legt die AfD da eigentlich hin?
Wissen Sie, ich möchte erstmal ein bisschen zur Vernunft und zur Besonnenheit raten. Diese Horrorzahlen, die hier genannt wird, auch von Herrn Wieler, und der hat in der Vergangenheit schon einige genannt, auch Herr Drosten, der von 100.000 Toten spricht, das sind wieder diese Horrorzahlen und die Panikmache, die in die Bevölkerung gestreut werden. Hier müssen wir als Politiker, und ich bin Politiker, ich bin kein Arzt, ich bin kein Virologe und Epidemiologe, müssen wir auf die Besonnenheit erstmal achten, das ist die Grundvoraussetzung. Wir machen hier in diesem Land mittlerweile die Menschen völlig verrückt. Es sieht ja auch niemand mehr durch. Diese Horrorzahlen, wenn die sich bestätigen sollten oder auch nicht, das muss man erstmal abwarten. Also ich sage mal, hier müssen wir als erstes die Besonnenheit einbringen.
Ja, das stimmt schon.
Herr Kruppalla, die Politiker müssten sich als allererstes mal ehrlich machen. Die Impfung, wie sie versprochen wurde, wirkt nicht so wie erwartet. Das ist Punkt 1. Warum sagt man das nicht einfach? Man hat sich von dieser Impfung mehr erhofft. Und das ist nicht eingetreten. In meinem Wahlkreis, ich nehme hier ein Beispiel, sind 140 Menschen aktuell hospitalisiert. Von diesen 140 Menschen sind 70 vollständig geimpft und 70 nicht. Also Sie sehen, dass die Quote teilweise in den Krankenhäusern 50-50 ist.
Ja,
also
das mag jetzt auf Ihren Landkreis zutreffen, nur wenn man sich das bundesweit anschaut, sieht diese Quote auch der Hospitalisierung natürlich ganz anders aus. Und daraus dann abzuleiten, dass die Impfung nicht wirkt, das ist ja das, was die AfD betreibt.
Das ist doch mittlerweile ein Fakt, dass die Impfung nicht so wirkt. Wir haben mittlerweile Studien, wo es von unterschiedlichen Impfstoffen, einige wirken 4 Monate, andere 6 Monate. Das ist doch nicht das, was man versprochen hat. Es haben sich Politiker hingestellt und haben gesagt, Frau Lindner, Politiker sich hingestellt und haben gesagt, die Impfung ist der Gamechanger. Damit ist Schluss mit Corona.
Ja, ja, das stimmt schon. Aber Herr Kruppalla, Sie sind wieder bei diesem Blick in die Vergangenheit. Die Frage und das Unterfangen, was ich die ganze Zeit versuche, ist aus der Kritik an der Vergangenheit rauszukommen, an der Pandemiepolitik der Bundesregierung, auch durchaus der Landesregierung. Da gibt es natürlich einige Punkte, die Sie, die aber auch andere Kritiker zu Recht ja auch bemängelt haben. Aber die Frage ist doch, wie kommen wir da raus? Wir stehen jetzt im November 2021. Viele Menschen fragen sich auch, wie werden die nächsten Wochen verlaufen? Was haben wir zu erwarten? Was erwarten Sie denn eigentlich für die kommenden Wochen, wie die Situation bezüglich der Infektionen, aber auch der Situation bezüglich der Krankenhäuser aussehen wird? Es gab heute noch mal eine eindringliche Warnung, auch unter anderem von der Landesärztekammer in Sachsen, die sich darum sorgen, auch um die Ungeimpften, die jetzt in den Krankenhäusern liegen und auf einen deutlichen Unterschied zwischen den Impfquoten zwischen ihren Patienten auf der Intensivstation hinweisen. Das können Sie ja jetzt nicht vom Tisch wischen.
Sie können ja meine Daten auch nicht leugnen, die ich jetzt gerade Ihnen vorgelegt habe. Sicherlich gibt es Unterschiede. Nochmal, ich halte von dieser Panikmache jetzt absolut überhaupt nichts. Damit hilft man den Menschen in keinster Weise. Wir müssen die vulnerablen Gruppen weiterhin schützen. Das sind Krankenhäuser und das sind Altenheime, wo hauptsächlich die gefährdeten Gruppen leben. Also das heißt, dort muss getestet werden, jeden Tag. Jeder, der dort auch Zutritt bekommen soll und möchte, muss getestet werden, um das vorwegzunehmen.
Gut, also das
eine
heißt,
generelle Impfpflicht, auch für dieses Pflegepersonal, was ja jetzt aktuell beschlossen wurde, halten wir für falsch, weil es durchaus Personen gibt, die sich einfach nicht impfen lassen möchten. Und damit würde man sogar noch die Situation verschärfen, wenn Pflegepersonal nämlich sagt, ich komme nicht mehr auf Arbeit, weil ich mich impfen lassen muss. Auch diese Mitteilung gibt es ja mittlerweile, die kann man ja nicht verleugnen. Also erreichen wir damit keine Entlastung. Und darüber reden wir ja, Frau Lindner.
Herr Kruppalla, das ist ein interessanter Punkt, den Sie ansprechen. Schutz der vulnerablen Gruppen. Das ist ja eine Konstante, die sich durch die Corona-Politik der AfD eigentlich von Anfang an, von Frühjahr 2020 mit durchzieht. Was ich Sie seitdem versuche zu fragen oder auch versuche, Ihre Partei zu fragen, wen verstehen Sie denn unter vulnerable Gruppe? Wer zählt für Sie dazu und wie groß ist diese Gruppe? Wie viele Menschen umfasst das eigentlich?
Das wären für mich Altersgruppen ab 60 aufwärts und natürlich Menschen mit chronischen Erkrankungen. Das sind für mich vulnerable Gruppen.
Und wie groß ist diese Gruppe Ihrer Ansicht nach? Vom RKI gibt es Zahlen dazu, aber was sagt die AfD dazu?
Es gibt natürlich, wie groß die Zahl ist, ich sag mal ab 60 aufwärts. Da gibt es eine klare Definition, wie viele Menschen das betrifft.
Also laut RKI sind es 21 Millionen Menschen, die zu dieser Hochrisikogruppe gehören. Das ist ein Viertel der deutschen Bevölkerung.
Und
wie sollen die geschützt werden?
Auch diese 21 Millionen Menschen haben das freie Recht zu entscheiden, ob sie sich schützen lassen möchten oder nicht. Und das heißt, ob sie sich impfen lassen möchten oder nicht. Das ist ihre persönliche Entscheidung, auch nach Grundgesetz geschützt.
Das stimmt schon, aber Sie haben auch eben gerade gesagt, der Staat muss Dinge unternehmen, um diese Personen zu schützen.
Es braucht
Schutzkonzepte.
Der Staat muss dafür Sorge tragen, dass die Voraussetzung dafür geschaffen ist, für Menschen, die sich impfen lassen wollen, dass Impfstoff zur Verfügung steht, wenn sie das möchten. Das ist Punkt 1. Und natürlich, dass diese Gruppen in Alten- und Pflege- und Krankenhäusern, wo diese Ausbrüche ja auch verstärkt ausbrechen, dass dort natürlich die Testmaßnahmen eingehalten werden und dass dort getestet werden. Und das läuft auch gut. Ich habe mich selbst erkundigt in den Krankenhäusern, auch meine meiner Region, dass dort täglich getestet wird, auch in den Altenheimen. Es funktioniert gut. Und das sind Maßnahmen, die natürlich weiterhin auch vorangetrieben werden müssen und auch die bezahlt werden müssen. Zum Beispiel, was kostenlose Tests angeht. Auch das war ja ein absoluter Fehler, dass man das zum Beispiel wieder kostenpflichtig gemacht hat.
Gut,
und das, wir müssen eins sagen, dass sich auch beim Zutritt dieser Gebäude auch doppelt Geimpfte testen lassen müssen, auch Genesene, weil die, wie wir mittlerweile wissen, auch Überträger von Corona sein können.
Noch einmal die Frage, ist es Ziel der AfD, Infektionszahlen zu senken, ja oder nein?
Die AfD kann keine Infektionszahlen senken, das kann auch kein Politiker.
Ist es das politische Ziel der AfD in der Pandemiebekämpfung, ja oder nein?
Naja, natürlich wollen wir das. Wer will denn das nicht? Aber wir müssen endlich mal auch dahin kommen, zu sehen, was die Ursachen auch wirklich sind der Überbelegung der Intensivstationen. Und das hat die Politik verursacht, der regierenden Politik vor allen Dingen.
Sie hören das Interview der Woche im Deutschlandfunk. Zu Gast ist Tino Chrupalla, Co-Parteichef der AfD und auch deren Fraktionsvorsitzender. Herr Chrupalla, ich möchte mit Ihnen zu einem zweiten Thema kommen, das diese Woche dominiert hat in den Nachrichten. Das ist die Situation an der Grenze zwischen Polen und Belarus, wo über Tage mehrere tausend Menschen festgesessen haben. Meine Frage ist, wie kann denn Ihrer Ansicht nach den Menschen dort an der Grenze geholfen werden? Wie können sie aus dieser Gefahr befreit werden?
Ja, also allererstes finde ich es erstmal gut, das muss ich auch sagen, dass für die Bundeskanzlerin, die amtierende Bundeskanzlerin, erstmal den Dialog auch noch mit Herrn Lukaschenko aufgenommen hat, um die Situation zu entschärfen. Wir wollen ja auch keinen weiteren Zustrom vor allen Dingen auf dieser Route haben. Das ist der erste Punkt, den ich erstmal begrüße. Das haben wir immer gefordert, dass man hier in den Dialog tritt. Dann müssen natürlich unbedingt auch hier die Ursachen bekämpft werden als allererstes. Und das sind zum Beispiel die Anreize, die gerade Deutschland, was das Asylsystem angeht, diesen Menschen bietet, um den Zustrom sofort zu stoppen.
Ich habe Sie ja gefragt nach der humanitären Situation an der Grenze. Was sollte da Ihrer Meinung nach geschehen?
Wir müssen diesen Ländern natürlich die humanitäre Unterstützung geben, was die Versorgung dieser Menschen angeht. Und natürlich diese Menschen, die noch dazu illegal hier einreisen wollen, wieder zurück in ihre Herkunftsländer schicken.
Deutschland soll also Belarus direkt unterstützen. Habe ich Sie da richtig verstanden?
Erstmal muss die Unterstützung unseren EU-Staaten und unseren EU-Nachbarn gelten. Und dann müssen wir natürlich in dem Dialog auch mit Weißrussland sehen, ob wir dort die Unterstützung geben können und auch dort die Unterstützung, dass diese Menschen wieder zurückgeführt werden. Natürlich.
Die Verbindungen zwischen Weißrussland und Russland sind eng, aber auch Ihre Verbindungen mit Russland sind eng. Sie waren in den vergangenen 12 Monaten mindestens zweimal in Moskau, dort beim russischen Außenminister Lavrov. Was muss Russland denn jetzt tun, um diese Situation zu entspannen? Es gab ja heute erste Berichte über Telefonate zwischen Russland-Staatschef Wladimir Putin und dem belarussischen Machthaber Alexander Lukaschenko. Das heißt, Russland ist spätestens jetzt kein Zuschauer mehr. Welche Verantwortung hat Russland dort Ihrer Ansicht nach?
Ich denke, das ist die Staatengemeinschaft an sich, hat hier Verantwortung. Es gab ja auch mehrere Telefonate von Frau Merkel mit Lukaschenko. Also es sind alle interessiert, diesen Konflikt vor allem unblutig zu lösen. Und das ist natürlich auch unsere Prämisse und auch unsere Forderung, dass wir diesen Konflikt lösen können, Unterstützung geben können, dass sich da sowas vor allen Dingen wie 2015 nicht wiederholt.
Das, was ja deutlich geworden ist an der Position der AfD in diesem Punkt, das ist die große Unterstützung bzw. auch die Solidarität, die Sie Polen aussprechen. Ich möchte Sie jetzt gerne danach fragen, wie Sie eigentlich das Agieren Polens direkt in diesem Grenzstreifen bewerten, wo ja zum Beispiel auch Journalisten keinen Zutritt haben, um sich ein eigenes Bild zu machen, um auch unabhängig berichten zu können. Ist das ein Punkt, den Sie akzeptabel finden oder sollten hier auch Journalisten Zugang bekommen?
Journalisten wissen natürlich genau, wenn sie sich in solche Krisengebiete begeben, was sie zum Teil erwartet, auch mit welchen Gefahren sie rechnen müssen. Natürlich ist die Pressefreiheit ein hohes Gut, auch die muss dort gewährt sein, ganz klar.
Ja, Journalisten dürfen da ja aber nicht
Punkt
hin im
Moment. Punkt zwei ist, wir haben es gesehen in vielen Bildern, wie aggressiv die sogenannten Flüchtlinge, für mich sind das Migranten, die hier kommen wollen, dort agieren, wie sie Grenzzäune niederreißen wollen, wie sie auch Angriffe auf Polizeibeamte und Grenzsoldaten verüben. Für mich sind das keine Migranten, die hier herzlich willkommen sind. Für mich sind das Gewalttäter in großer Anzahl. Und die muss man natürlich mit der nötigen Rechtsstaatlichkeit, die auch in Polen herrscht, zurückweisen und natürlich auch dort versuchen, die Grenze zu sichern. Das ist die Aufgabe auch Polens. Und dahingehend unterstützen wir als AfD natürlich auch dieses Vorgehen. Vor allen Dingen auch sind wir dankbar Polen, dass sie auch hier ein Stück weit Deutschland, aber auch die europäische Sicherheit schützt an der Grenze.
Es gibt ja jetzt zahlreiche Vorwürfe, die erhoben werden, dass Polen an dieser Grenze Pushbacks durchführt, also das heißt Migranten, die bereits europäischen Boden betreten haben, wieder zurückführt auf belarussisches Gebiet. Das entspricht nicht der Rechtsstaatlichkeit, die Sie eben angesprochen haben. Warum ist das Ihrer Meinung nach akzeptabel?
Wissen Sie, es gibt viele unterschiedliche Berichte. Jedenfalls ist dort, wo der Migrant anlandet, dort ist der Asylantrag zu stellen. Das ist europäisches Recht. Und das wird verletzt, wenn die Migranten ausschließlich in Polen zum Beispiel keinen Asylantrag stellen wollen. Auch nicht in Weißrussland, sondern in Deutschland. Und das ist deswegen richtig, dass wir diese Menschen abweisen und zurückweisen. Auch um diese Pull-Effekte und auch den Sog, wie Sie es ja auch selbst gesagt haben, eben zu vermindern und das zu beenden. Anders sehe ich hier keine Lösung.
Also Sie finden diese Pushbacks akzeptabel? Habe ich Sie da richtig verstanden?
Ich habe nicht gesagt, dass ich die Pushbacks akzeptabel finde. Ich kenne nicht alle Berichte, was dort vorgefallen ist. Ich habe mir auch selbst noch kein Bild gemacht. Das werde ich aber in naher Zukunft Anfang Dezember tun.
Herr Krupalla, dieses Thema Belarus bringt uns direkt in eine neue Debatte. Denn man konnte in den Bundestagsdebatten der vergangenen Wochen eine interessante Positionierung beobachten. Es gab nämlich auch die CDU-CSU, die einen Antrag zum Thema Belarus gestellt hat, dort auch das Wort Pull-Faktoren vermeiden explizit erwähnt hat. Und eine Woche später gab es dann direkt zwei Anträge der AfD, die ein bisschen darüber hinausgegangen sind, die im Tenor aber ähnlich waren. Und ich habe mich dann gefragt, wie stehen Sie eigentlich dazu, dass die CDU jetzt auch in der Opposition dort ihren Platz sucht im Bundestag? Haben Sie Angst, dort unterzugehen, dass die CDU Ihnen Themen abnimmt und einfach selber besetzt?
Also wir haben keine Angst, dass uns die CDU die Opposition streitig macht. Ich sage, wir sind immer noch die einzig wirksame und wirklich ehrliche Opposition. Daran erkennen Sie es ja, Sie haben es ja selbst gesagt, wie scheinheilig es auch ist, dass die CDU genau solche Anträge stellt, die vor einem Jahr durchaus die AfD gestellt hat auch und die CDU abgelehnt hat. Also ich muss hier sogar ein bisschen schmunzeln, was die CDU gerade für Anträge stellt, weil das ist die Unglaublichkeit, denn die hat ja diese Voraussetzungen, die wir jetzt auch an der weißrussisch-polnischen Grenze sehen, erst geschaffen. Und das gleiche Problem hatten wir ja zum Beispiel mit der Türkei, auch mit dem Erdogan-Deal. Also wir sehen hier im Prinzip, wie die CDU versucht, natürlich auf diesem Terrain wieder Boden gut zu machen, sich vielleicht beim Wähler wieder beliebt zu machen. Aber ich denke, so dumm sind die Wähler nicht. Sie sehen ganz genau, was hier für ein Spiel getrieben wird und dass man hier vielleicht auch in die Koalitionsverhandlung von der CDU aus Druck ausüben möchte.
Was erwarten Sie denn eigentlich von einem möglichen CDU-Vorsitzenden Friedrich Merz? Es ist ja noch nicht klar, aber es gibt ja einige Anzeichen, die durchaus darauf hindeuten, dass Herr Merz künftig die CDU führen wird. Und er ist ja durchaus auch bekannt für eine klare, markige Sprache. Bringt es die AfD nicht in die Defensive?
Also Frau Linder, Herr Merz tritt jetzt zum dritten Mal als Parteivorsitzender an, nachdem er zweimal nicht gewählt wurde. Wir sollten erstmal die Wahl abwarten. Noch ist er nicht Parteivorsitzender der CDU. Also das möchte ich auch erstmal abwarten. Und ich bin Parteivorsitzender der AfD. Ich mache mir nicht so viele Gedanken, wer welche Partei anführt, sage ich Ihnen ganz ehrlich. Am Ende macht es nicht die Person allein aus, sondern auch die Programmatik der Partei.
Ich frage Sie das auch deshalb, weil als Sie als Fraktionsvorsitzender der AfD-Fraktion gewählt wurden, das war Ende September, haben Sie einen bemerkenswerten Satz gesagt. Sie haben gesagt, Sie wollen, dass die AfD bis 2025 koalitions- und damit auch regierungsfähig wird. Sie haben damals aber nicht verraten, wie genau Sie das eigentlich unternehmen wollen. Weil eine der Parteien, für die Sie dann koalitionsfähig sein müssen, ist ja die CDU.
Ja, das sagt ja nicht, dass es bloß die CDU sein muss. Wir strecken allen Parteien beim Bundestag die Hand aus, auch in den Landtagen, und machen hier natürlich jetzt eine Oppositionsarbeit. Und das ist genau unser Stil und auch unsere Taktik die nächsten 4 Jahre, dass wir natürlich in 4 Jahren natürlich auch eine Option sein wollen, um dieses Land endlich in bessere Zukunft zu bringen und auch endlich Probleme anzufassen, die jahrelang liegen geblieben sind, die Bürger natürlich auch vor allen Dingen endlich angepackt sehen wollen, was Migration angeht, was innere Sicherheit angeht, was die sozialen Themen angeht. Wir haben ja so viele Themen und auch Probleme in diesem Land. Von daher braucht es die AfD und daran werden wir die nächsten 4 Jahre auch parlamentarisch arbeiten. Aber warten wir erstmal ab, was wir für eine Regierung bekommen.
Dann beschreiben Sie doch mal einen Punkt. Sie müssen ja irgendeine Art von Plan bzw. Strategie im Hinterkopf haben, wenn Sie dieses Ziel formuliert haben. Beschreiben Sie doch mal einen konkreten Schritt, was sich bei der AfD-Fraktion ändern wird, um diese Koalitionsfähigkeit zu erreichen.
Ich finde, wir müssen uns in unseren Anträgen und auch in unserer inneren Arbeit nicht groß ändern. Wir haben intern sicherlich einige Probleme, die werden wir aufarbeiten, die werde ich Ihnen aber jetzt hier nicht benennen. Warum soll ich das tun? Das werden wir intern.
Die sind ja auch bekannt in Teilen.
In Teilen, richtig. Die werden wir intern für uns diskutieren. Ich denke, auch die anderen Parteien werden sich in der Weise öffnen müssen, um Mehrheiten gerieren zu können, die von links-grün, wir sehen es ja jetzt, wie die FDP sich verbiegen muss mit den Linken und den Grünen. Das ist ja nicht die FDP, die man eigentlich als liberale Partei kennt oder für die sie sich selber hält. Ich habe das ja auch die Woche schon im Bundestag gesagt.
Sie haben eben die internen Probleme der AfD angesprochen. Eins könnte man jetzt mal konkret besprechen. Da geht es um Hannes Gnauk, Bundestagsabgeordneter aus Brandenburg, gilt für den militärischen Abschirmdienst als Extremist. Er hat jetzt angekündigt, seine Kostenpauschale, die er als Bundestagsabgeordneter bekommt, zu spenden an unter anderem 1%, unter anderem auch an das Kompaktmagazin und den Eukos Verlag. Einige Institutionen davon hat der Verfassungsschutz auf dem Schirm. Ist das für Sie als Fraktionsvorsitzende überhaupt akzeptabel? Und ist es das, was die AfD dann koalitions- und regierungsfähig macht? Unterstützung für potenziell extremistische Organisationen?
Ja, also ob das alles extremistische Organisationen sind, das lassen wir mal dahingestellt. Das müssen andere beurteilen, vor allen Dingen Gerichte, nicht der Verfassungsschutz, gegen den wir selber klagen. Das wissen Sie auch. Und was Herr Gnauk mit seinen Pauschalen macht, das ist seine private Entscheidung und er kann spenden, an wem er möchte.
Also Sie üben daran keine Kritik als Fraktionsvorsitzender?
Ich kann gar keine Kritik daran üben, weil ich ja auch gar nicht weiß, an welche Organisation konkret er das überhaupt spendet, beziehungsweise ob es auch stimmt, dass es von diesen Geldern überhaupt gespendet wird. Von daher, wenn Sie da Fragen haben, bitte an Herrn Gnauk selber.
Es gibt ja im kommenden Monat eine interessante Entscheidung, die auf die AfD als Gesamtpartei zukommt. Das ist die Wahl eines neuen Bundesvorstands. Das ist aber auch die Wahl eines neuen Bundessprechers. Sie haben schon verkündet, dass Sie noch einmal antreten werden. Ihr bislang agierender Co-Sprecher Jörg Meuthen hat gesagt, er möchte nicht noch mal antreten. Wen hätten Sie denn eigentlich gerne an Ihrer Seite?
Wissen Sie, wir haben viele gute Politiker in unserer Partei und die Delegierten haben das zu entscheiden, die Mitglieder werden das entscheiden, welche Parteimitglieder in den Bundesvorstand gewählt werden. Also von daher warten wir auch mal ab, ob der Bundesparteitag überhaupt stattfinden kann. Jeder, der programmatisch die Partei weiterentwickeln möchte, jeder, der für die Einheit der Partei steht, ist herzlich willkommen, im Bundesvorstand mitzuarbeiten.
Es wird ja im Bundesland Hessen im Moment über eine neue Corona-Schutzverordnung diskutiert und es kann sein, dass an diesem Freitag auch eine 2G-Regelung für Veranstaltungen in Hessen beschlossen wird. Wie gehen Sie denn damit eigentlich um? Haben Sie einen Überblick, wie viele Ihrer Delegierten zum Beispiel geimpft sind? Können Sie den Parteitag dann noch durchführen?
Für uns ist erstmal wichtig, was in der Verordnung konkret drinsteht und das warten wir ab. Noch habe ich sie nicht vorliegen und danach werden wir entscheiden, wie und unter welchen Voraussetzungen wir diesen Parteitag durchführen können. Wir haben ja, das wissen Sie, in der Vergangenheit bewiesen, dass wir auch unter schwierigen, auch unter Corona-Bedingungen Parteitage durchführen können, wie zum Beispiel in Kalkar, wie zum Beispiel in Dresden. Es hat wunderbar funktioniert. Also von daher bin ich zuversichtlich, dass wir das noch durchführen können.
Mit Blick auf das kommende Jahr stehen ja mehrere Landtagswahlen an in mehreren Bundesländern, Niedersachsen, Saarland, Schleswig-Holstein und auch Nordrhein-Westfalen. Und wenn man sich die Umfragewerte der AfD dort anschaut, sind es keine Wahlen, die Sie mit allzu großer Freude erfüllen sollen. Die AfD ist dort überall einstellig bislang. Wie blicken Sie denn auf diese Wahlen und wohin möchten Sie die Partei führen, sofern Sie wiedergewählt werden als Parteivorsitzender für 2 Jahre? Welche Strategie haben Sie vor Augen?
Die Strategie für das nächste Jahr, vor allen Dingen, also für die wichtigen Landtagswahlen, ist natürlich, dass wir alle in alle Landesparlamente wieder einziehen sollen. Dahingehend geht auch unsere Arbeit aktuell, gerade aktuell auch, wie gesagt, unter schwierigen Voraussetzungen, die Aufstellungsversammlung unter diesen Bedingungen zu machen. Und wir werden natürlich auch versuchen, dort einen adäquaten, starken Wahlkampf zu machen, der vom Bundesvorstand auch aktiv unterstützt wird, dass wir dort auch sehr gute Ergebnisse, vielleicht sogar in den zweistelligen Bereich, wie zum Beispiel Nordrhein-Westfalen, zu erreichen.
Ein Punkt, der bezüglich Ihrer Fraktion immer wieder für große Debatten sorgt, ist, dass sich ein Teil und nicht nur ein kleiner Teil, sondern durchaus ein zweistelliger Teil Ihrer Fraktion den 3G-Regelungen im Bundestag verweigert, dort auf einer gesonderten Tribüne Platz nimmt. Was ist das denn für ein Signal, Herr Krupala, was davon ausgeht, auch an viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die sich mit 3G-Regeln konfrontiert sehen am Arbeitsplatz? Die Bundestagsabgeordneten haben jederzeit die Möglichkeit, sich kostenlos im Bundestag testen zu lassen. Ist es das Signal, was Sie aussenden wollen, um mich auch jetzt zu wiederholen, potenziell auch koalitions- und regierungsfähig zu sein? Wie passt das überhaupt zusammen? Das ist ein Widerspruch.
Also erstmal verweigern Sie sich nicht diesen Voraussetzungen des 3Gs. Wie gesagt, wir haben aktuell im Bundestag die Voraussetzung, dass derjenige, der sich nicht testen lassen möchte, seine parlamentarischen Rechte vollends in Anspruch nehmen kann, indem er auf der Tribüne Platz nimmt. Und damit ist es ein gutes Recht und diese Möglichkeit besteht ja. Also von daher halten wir im Bundestag jegliche Ansprüche und auch Verordnungen ein.
Ja, aber Ihre Abgeordneten feiern sich ja selber dafür. Sie also, sprechen da von Oberhaus.
Entschuldigung.
Also Sie inszenieren sich dort.
Das ist jetzt Ihre Tonalität. Ich habe noch niemanden gesehen, der sich dort feiert. Ich finde es insgesamt natürlich auch schon ein bisschen merkwürdig, dass wir überhaupt im Bundestag diese Debatte so führen müssen. Ich sage auch ganz ehrlich, warum gibt es zum Beispiel nicht eine Testpflicht für alle, auch im Bundestag? Das wäre auch eine Variante. Wir haben es ja gesehen, dass sich auch wahrscheinlich bei der konstituierenden Sitzung Abgeordnete, die zweifach geimpft sind, angesteckt haben. Also auch diese Debatte muss man ja dort mal führen. Dass hier eine Ungleichbehandlung stattfindet, ist de facto sichtbar. genau an diesem Bundestag sieht man es, dass hier eine Zweiklassengesellschaft eingeführt wurde. Und da wollen wir aufmerksam machen. Genauso wie im ganzen Land, wo wir sehen, Testpflicht für Bahn und ÖPNV etc. Das sind ja auch alles Ungleichbehandlungen, die hier stattfinden. Und darauf wollen wir im Bundestag auch aufmerksam machen.
Herr Krupala, ich danke Ihnen für das Gespräch. Herzlichen Dank.
Sehr gerne.